Und ihr werft jetzt quasi alles in den Fluss und begebt euch einfach auf die Straße.
Ja, kann man so sagen. Also wir haben unser Haus jetzt in Bern verkauft.
Ganz speziell mit dir darüber sprechen, wie die agile Methode im Publishing funktioniert.
Doch, doch, Scrum können wir nehmen. Kanban ist verbreiteter jetzt bei unseren Kunden, aber wir investieren ins Machen. Und ich habe dann gemerkt, das braucht auch ein Stück Vertrauen. Wir mal Medizin. Ich gehe zu einem guten, ganzheitlichen Hausarzt und der erwartet, dass ich ihm erkläre, was ich für ein Problem habe, oder? Völlig strange, aber im Publishing ist es normal irgendwie. Ich habe einen Account, aber ich muss gestehen, ich habe auf meiner aktuellen Hardware die App nicht installiert.
Okay, wieder 32 Sekunden meines Lebens für Blödsinn vergeudet. Heute haben wir im Podcast vom FMP Hemme Ulrich bei uns. Ein ja, kreativer und wie ich ihn schon erleben durfte, auch sehr sozial reflektierter, kritischer Geist aus dem schönen Berlin in der Schweiz. Herzlich willkommen, Hemme Ulrich.
Danke, lieber Harry.
Hallo. Du, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Du hast ja auch ein wunderbares, sonniges Bern im Augenblick. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja sowas, was man, glaube ich, ein echtes Familienunternehmen nennt. Bis auf deinen Hund haben, glaube ich, alle Aktien an deinem Unternehmen, oder? Oder von eurem Unternehmen, muss man ja sagen.
Das ist genau so, ja. Bei uns, das ist wirklich die Familie, inklusive Schwiegersohn. Und wir sind alle gleich beteiligt, ja.
Mhm. Und ihr habt ja diesen spannenden Namen Montag.
Genau.
Kannst du bestimmt uns sagen, warum ihr so heißt?
Ja, genau. Es musste frei sein, die Domain.
Das war mal ganz das ist immer die erste Devise, ne? Ist denn die Domain überhaupt frei?
Ja, aber sehr dann, es hat schon einen Sinn. Und zwar, morgen heißt auf Schweizerdeutsch morgen, also am nächsten Tag.
Ja.
Wenn wir uns morgen treffen, sagen wir in Bern, wir treffen uns morgen.
Mhm.
Und das ist für uns so der Teil der Beratung, des Coachings.
Ja.
Und dann heißt, habe ich mal mitbekommen, auf in einer alten englischen Art sogar Ostersonntag, also für Auferweckung, so, die brauchen das Wort morgen.
Okay.
Und dann Tag ist für uns das Tagging, das wir einerseits bei der Webentwicklung brauchen und andererseits bei Social Media Kampagnen. Und dann Morgentag ist einfach. Unsere Devise ist, Montag bis Freitag soll die Welt auch schön sein, darum ist der Montag ein guter Tag.
Sehr gut, daraus höre ich auch raus und das Wochenende ist dann auch für die Familie ohne den Unternehmensanteil gedacht und Freunde wahrscheinlich.
Das ist genau so, ja.
Genau. Sehr gut. Das heißt, um da vielleicht kurz einzusteigen, ihr beschäftigt euch im weitesten Sinn oder ihr seid, glaube ich, ein Familienunternehmen im besten Sinne, eine Agentur, die Unternehmen dabei hilft zu publizieren. Ist das weit genug oder eigentlich zu weit gefasst?
Nein, das ist genau so, wie wir uns sehen. Wir wollen einfach ermöglichen, dass alle, die was zu sagen haben, das auch sagen können.
Ah, okay. Und darauf muss ich einfach kurz eingehen. Im Vorgespräch, was wir hatten, habe ich jetzt auch gehört und gelernt von dir. Du machst etwas, darüber beneiden dich wahrscheinlich ganz, ganz viele. Du wirst jetzt ein digitaler Nomade.
Genau.
Und das heißt, du wirfst alles über Bord. Oh Gott, wie heißt der Fluss in Bern, der wunderschöne?
Das ist die Aare.
Die Aare, genau, mit der tollen Brücke da,
genau.
Ne, wo man so tief fallen kann, theoretisch. Genau. Und ihr werft jetzt quasi alles in den Fluss und begebt euch einfach auf die Straße.
Ja, kann man so sagen. Also wir haben unser Haus jetzt in Bern verkauft. Ich bin jetzt da in diesem Haus 50 Jahre. Ich habe schon als Kind hier gelebt und das haben wir jetzt verkauft. Und auf Ende Mai gehen wir mit dem Caravan Richtung Westen zuerst, weil wir haben in Porto, in Portugal, nehmen wir am WordCamp Europe teil als Firma. Und ab dann,
von WordPress dann.
Genau, und ab dann wissen wir nicht, wo wir hingehen. Sind wir wirklich als Nomaden unterwegs? Und
Schön.
ja, ich will genau gleich weiterarbeiten, meinen Job genau gleich machen, aber halt einfach dann vom Caravan aus und nicht mehr vom Office aus.
Es ist wirklich Strom- und Internetanschluss und go for it, ne?
Ganz genau, ja.
Sehr schön. Und das heißt dann, weil ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet und habe gesehen, ihr bietet ja auch Workshops an, die finden ja aber wahrscheinlich auch vor Ort statt. Das heißt, das macht dann der Schwiegersohn und Co. und du selber fliegst ab und zu noch ein oder ist das dann für dich außen vor?
Nein, also die meisten Seminare sind sowieso online im Moment natürlich,
Ah,
geschuldet der
ja gut.
Situation. Das ist eh kein
Ja.
Thema, das kann ich von überall her tun. Und dann gibt
Ja.
es noch die Idee, dass ich so regional gesehen, ich bin ja auch häufig außerhalb der Schweiz unterwegs, das ein bisschen staffle, dass ich dann, ich sage jetzt irgendwas, ich bin im Frühling in Deutschland, im Herbst bin ich im Osten und
Ja.
im Winter im Süden, keine Ahnung. Und ich würde dann versuchen, mit den Veranstaltern meine Termine auch so zu legen, dass ich einfach quasi hinter meinen Terminen her.
Dass du in der Nähe bist.
Genau, ja.
Ah, schön. Also wir haben, also ich bin ja im Juli mal in Italien, aber mehr Urlaub, weniger arbeiten. Vielleicht streifen sich ja unsere Wege. Ich
Genau.
bin da ja auch mit dem Reisemobil unterwegs und dann treffen wir uns auf einen Espresso oder eine Cola oder irgendwie sowas.
Unbedingt,
Das
das
wäre
wäre
der.
das.
Und dann machen wir dann den nächsten Podcast-Teil.
Genau.
Wir wollen ja heute, wollen wir im Grunde in diesem Podcast über agiles Projektmanagement sprechen. Bevor aber jetzt alle gleich auflegen und sagen, oh Gott, nein, wir wollen heute ganz speziell mit dir darüber sprechen, wie die agile Methode im Publishing funktioniert. Weil, das wissen wir beide, die ja schon sehr viel mit dem Thema zu tun haben, man kann jetzt die agile Methode, die natürlich ganz häufig in der Branche aus dem Softwarebereich bekannt ist oder da zumindest auch mit am längsten schon etabliert ist. Man muss ja sagen, man kann jetzt nicht eins zu eins agile Methoden aus dem Softwareumfeld in die Produktion, in den Publishing-Prozess übernehmen, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Ja, sehe ich genau gleich, ja.
Aber wir sprechen schon noch von Scrum oder würdest du sagen, nein, 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 auf Scrum, wir fangen ganz bei Null an?
Doch, doch, Scrum können wir nehmen. Kanban ist verbreiteter jetzt bei unseren Kunden, aber ja, grundsätzlich.
Was könntest du mal so in wenigen Worten sagen, was so ein typischer Sprintablauf, so eine typische Runde Agilität in einer, nennen wir es doch mal, Broschürenproduktion aussehen würde? Kannst du das so grob zusammenfassen?
Unbedingt. Was du vorhin angesprochen hast, finde ich extrem wichtig. Und zwar, man kann nicht einfach den kompletten Prozess jetzt der Broschüre mit agilen Methoden abbilden oder managen. Weil
Ja.
ich sage immer, wir haben wie zwei Welten. Wir haben das, was vor dem Druckprozess passiert und das, was ab dem Druckprozess passiert. Und das, was ab dem Druckprozess passiert, das ist ja extrem linear. Also ich meine, es gibt nichts Repetitiveres als eine Druckmaschine, oder?
Das ist der Urvater quasi der Wiederholung, ne?
Genau.
Ja, wenn wir nicht von Auflage 1 sprechen, ja.
Genau. Und dort ist natürlich Agilität nicht unbedingt geeignet.
Sehr
Aber
gut, ja.
alles, was vorher passiert, die Erstellung der Broschüre, der Inhalt, was ist die Zielgruppe? Wie machen wir genau das, was der Markt braucht oder mein Kunde braucht und so? Das sind dann extrem agile Themen und die sind auch IT-nah. Und ich sage immer, je IT-nah ich beim Prozess bin im Publishing, umso besser geeignet ist es für agile Management-Methoden.
Du meinst also, umso mehr ich schon, ja, so eine digitale Transformation, großes Wort, aber ich schon in meinen Prozessen eingebracht habe, desto besser kann ich agil auch agieren.
Ja, genau, aber das ist eben recht selten, wie ich feststelle. Die meisten
Ja.
versuchen dann mit den Werkzeugen aus der Produktion, mit den linearen Werkzeugen, dann auch die, ja, wie man früher gesagt hat, Vorstufe der Pre-Media zu managen und sind dann erstaunt, dass sie die Termine nicht einhalten können, dass sie jeden Tag alles neue planen müssen, ihre Wasserfälle neu zeichnen und so. Es funktioniert natürlich nicht, weil was vor dem Druck ist, ist IT und IT ist nie linear.
Das heißt, hast du dann eigentlich auch wahrscheinlich die Aufgabe, wenn du mit neuen Kunden zusammenkommst, die zuerst mal aufzuklären, wir möchten gerne den Prozess verändern und mit einer anderen Methodik arbeiten. Rennst du da eher in offene Arme oder machst du es sogar so, das muss der eigentlich gar nicht wissen, ich mache das, ohne dass er das wahrnimmt, eigentlich schon ohne Wasserfall?
Da muss man schon erklären. Also wenn man, ich habe jetzt gerade aktuell ein Beratungsmandat von einer Digitalisierung einer Zeitschrift, die dann Content-First-mäßig in unterschiedliche Kanäle ausgespielt wird künftig. Und dort war eigentlich, das ist ein klassischer Verband und der wollte wirklich alles durchplanen von A bis Z. Wasserfall, okay. So diese Gantt-Charts, wie man es kennt. Mhm. Und ich habe dann gesagt, nein, verwenden wir viel weniger aufs Planen vom Aufwand und dann einfach aufs Machen. Wir investieren ins Machen und ich habe dann gemerkt, das braucht auch ein Stück Vertrauen. Wenn ich nicht alles durchplanen kann, ja, ist es dann, wie funktioniert es dann? Ist es dann wirklich fertig und haben wir alles, was wir brauchen und so weiter?
Ist das nicht sogar fast, ich weiß, das klingt jetzt immer ganz schnell so super esoterisch emotional, wenn ich dann sage, ist es eigentlich nicht fast mit das Schwierigste, weil auch das Grundlegendste, wenn man auf die Agilität umsteigt, dass der Kunde tatsächlich einfach vertrauen muss.
Doch.
Weil natürlich, ne, also ich mit doch meinst du, glaube ich, auch ja.
Ne? Ja, genau.
Okay, sonst müsste ich, das heißt, dass er wirklich verstehen muss, ja, du musst dich ein Stück weit darauf verlassen, dass ich weiß, was ich tue als Dienstleister. Ich nehme dich an die Hand, natürlich bestimmst du Rahmenbedingungen, aber verlass dich drauf, dass wir nicht heute schon alles festlegen, was sowieso in der Zukunft nicht so passiert.
Genau.
Ist doch eigentlich die Hauptaufgabe.
Ja, unbedingt sehe ich genau gleich. Und weißt du, Harry, ich denke, das ist eigentlich gekommen, weil wir ein Rollenproblem haben im Publishing. Und zwar schreibt eigentlich der Kunde ja haargenau vor, was er braucht. Und nicht die Druckerei oder die Agentur berät den Kunden, was er braucht. Und, wenn jetzt jemand mir haargenau vorschreibt, was er braucht, und ich sage dann, ja, wir machen das agil, wir machen Workshop, wir machen Personas und so, dann entspricht das ja vielleicht nicht mehr seinen Anforderungen. Aber eigentlich bin ich ja als Druckerei oder Agentur, bin ich ja die Stelle, die Expertise hat. Und ich sollte die Expertenrolle einnehmen. Aber das hat sich in den letzten 20, 30 Jahren gedreht, dass der Kunde mir vorgibt, was ich mache.
Haben wir das nicht auch genau das eigentlich? Also sind wir quasi alle nicht mit dran schuld, weil ich kann mich dran erinnern, also ich arbeite jetzt seit 12, 13 Jahren agil, davor natürlich klassisch Wasserfall und ich habe diese ganze Schule des klassischen Projektmanagements und dann hat man ein Unternehmen. Aber mit das Erste, wenn der Kunde ja oder der potenzielle Kunde kam, war ja, dass man als Dienstleister ganz brav gesagt hat, haben Sie ein Pflichtenheft?
Das ist genau das.
Oder haben Sie ein Anforderungsprofil? Und man hat ja eher geschimpft, wenn das nicht hochpräzise, hochexakt alles schon vorgegeben hat. Und ganz oft hat der Kunde ja sogar gestöhnt, weil der an vielen Stellen ja gar nicht gewusst hat, wie es geht. Oder wie oft hat man auch den Vorwurf dann mal so versteckt gehört, na, eigentlich habe ich erwartet, dass Sie ja auch so ein bisschen Kreativität mit einbringen. Ne?
Genau.
Das heißt, eigentlich haben wir ja ganz lange auch dem Kunden gesagt, du gibst mir vor, was du haben willst, und zwar exakte Mente, und dann mache ich dir ein Festpreisangebot.
Genau, und das ist ja eigentlich völlig verrückt, weil wenn wir das auf andere Branchen spiegeln, sagen wir mal Medizin, ich gehe zu einem guten, ganzheitlichen Hausarzt und der erwartet, dass ich ihm erkläre, was ich für ein Problem habe, oder? Völlig strange, aber im Publishing ist das normal irgendwie.
Ja, Softwareentwicklung eben ganz lange auch. Und da habe ich wirklich auch festgestellt, da hat man sich auch lange Zeit ja bequem gemacht. Also ich kann mich daran erinnern, als wir das Mindset bei uns im Unternehmen ändern mussten, dass ja die Leute aus der, am Anfang darf ich mich zurücklehnen und forderte erstmal, in Workshop wird zwar definiert gemeinsam und man schreibt vielleicht auch dann die Ergebnisse des Workshops zusammen, aber im Vorfeld gibt es ja immer so eine Art Pflichtenheft, Anforderungskatalog, was der Kunde zuerst mal liefern muss. So nach dem Motto, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Und das ist natürlich richtig. Man kann agil nicht starten und der Kunde weiß überhaupt nicht, was er will. Das funktioniert natürlich auch nicht. Aber die Agilität geht ja doch eigentlich mehr von dem Ansatz aus, du hast ein Problem und du schilderst mir nicht schon die Lösung.
Ganz genau, ja.
Und wie ist denn da deine Erfahrung jetzt ganz konkret? Wie sind deine persönlichen Erfahrungen, wenn du dann einem Neukunden sagst, nee, wir definieren eigentlich nur die nächsten, keine Ahnung, paar Tage, paar Wochen, wir definieren nicht schon die nächsten Monate durch. Wie reagiert der Kunde da? Und wie kriegst du das hin, dass er mitgeht?
Ja, meine Erfahrung ist eigentlich, je größer die Firma und je staatsnaher der Betrieb, umso schwieriger ist das Agile.
Das kann ich fast unterschreiben, ja.
Weil die haben immer jemanden obendran, wo sie Rechenschaft ablegen müssen.
Controlling, Controlling, Controlling.
Genau, genau. Mhm. Bei kleineren Firmen, da, ja, wo es vielleicht sogar Inhaber geführt ist, und der steht halt hin, übernimmt die Verantwortung, da geht es eher. Das kann man dort recht gut erklären. Und bei den größeren Firmen, da probiere ich dann jeweils zu erklären, dass es unterm Strich auch viel günstiger ist oder viel billiger ist, wenn man sehr schnell scheitert und sehr schnell korrigiert, als dass wir ein Jahr in der falschen Richtung planen.
Also so haben wir das auch versucht, weil wenn du jetzt gerade bei großen Unternehmen kommst du ja an Ausschreibungen nicht vorbei, an großen Angeboten nicht vorbei, weil klar kannst du dem ganz viel erklären, vertrau mir und wir machen das am Ende vielleicht sogar günstiger und du bekommst auch das, was du haben willst. Aber der Projektmanager, der dir vielleicht sogar vertraut, sagt halt, ich brauche trotzdem eine Zahl, denn die muss ich vorlegen und nur die wird genehmigt oder eben auch nicht genehmigt. Das heißt, man kommt ja als Dienstleister nicht dran vorbei.
Ja.
Bei uns war es dann immer so, dass wir gesagt haben, ja, okay, dann machen wir eben diese sogenannte Epic-Schätzung. Also Agilität hat ja diese Epics, die ja viele, viele Mini-Aufgaben, Stories quasi schon mal zusammennimmt und eben als Epic schon mal beschreibt, was im Großen und Ganzen erwartet wird und gewünscht wird. Natürlich weiß man als jemand, der dann agil arbeitet, was da drin steht, ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber damit hat man zumindest etwas, wo man eine Zahl dahinter schreiben kann. Und unter vorgehaltener Hand muss man natürlich immer offen sagen, aber ob das dann so rauskommt am Ende, wissen wir nicht, weil wir sind ja agil, aber damit wir bei der Ausschreibung, bei dem Projekt mitmachen können, müssen wir ja in irgendeiner Form überhaupt eine Schätzung abgeben. Arbeitest du dann in deinem Bereich des Publishings auch so oder, weil du wirst ja ohne irgendeine Preisabgabe für das Gesamtprojekt wahrscheinlich auch Mühe haben, dich irgendwo am Markt zu platzieren, umso größer das Unternehmen ist, oder?
Ja, es geht uns auch regelmäßig so und wir haben die beste Erfahrung gemacht, dass wir dann einfach mit einer Kostendeckelung arbeiten und dann pro Sprint abrechnen, was wirklich für Aufwand.
Dann der tatsächliche Aufwand quasi als Subkosten des Gesamtkatalogs.
Genau.
Wenn ihr dann, wie du sagst, mehr in Kanban arbeitest, zieht ihr denn tatsächlich sehr stark auch den Kunden dann mit rein? Also wir sind ja jetzt quasi Agilität im Publishing-Bereich. Du hast jetzt erzählt, da gibt es ein Magazin, an dem ihr arbeitet. Ihr macht die Sprints. Wie lange ist bei euch so ein Sprint? Macht ihr auch Dailies? Und wie sehr zieht ihr eigentlich den Kunden mit rein im Sinne von, ist der Product Owner, ist der beteiligt? Wie oft ist der beteiligt bei euch typischerweise?
Wir haben, also unsere Projekte sind komplett unterschiedlich in der Laufzeit. Da ist ein Support von einer WordPress-Seite, die steht. Das hat unser Yoshi, der Entwickler bei uns, vielleicht in 10 Minuten gelöst und dann gibt es Projekte, die laufen 2-3 Jahre. Also alles dazwischen ist möglich.
Ja.
Und wenn wir jetzt längere Projekte haben, dann binden wir die Kunden wirklich ein. Wir machen unser Kanban-Board digital und geben dann dem Kunden auch Zugriff aufs Board. Und so sieht der Kunde immer, was gerade dran ist, an was wir sind. Und der Kunde kann auch mit Kommentaren mitprägen. Wir stellen ihm auch Fragen innerhalb der Kanban-Karten und so. Funktioniert
Arbeitet ihr mit Jira da dann als Board? Oder?
Wir haben selber, ja, was Ähnliches, das ClickUp. Das ist so ein neueres Tool und wir leben wirklich in die Ecke von Jira rein. So.
Mhm.
Genau.
Und das heißt, wenn der Kunde auch Zugang hat, ist er dann sowas wie ein Product Owner oder einfach nur Beobachter?
Beides. Also wir haben jetzt einen Verlag, mit dem wir schon ein paar Jahre sehr eng zusammenarbeiten. Da ist der Kunde wirklich Product Owner. Mhm. Und in anderen Projekten, ja, schauen sie einfach drauf und dass sie wirklich sehen, woran wir gerade sind. Wir können natürlich auch die Kommunikation mit den Kunden vereinfachen. Durch diese Kommentare auf den Karten können wir ein bisschen die E-Mail-Flut reduzieren.
Wenn ihr mit Kanban arbeitet, dann habt ihr wahrscheinlich gar keine Sprints, oder?
Ja, höchst selten. Also wir haben bei ganz großen Projekten machen wir Sprints, bei kleineren nicht.
In welchem Umfang? 2 Wochen, 3 Wochen? Was ist so deine Erfahrung?
Ja, 2-3 Wochen Sprints.
Okay. Und macht ihr denn überhaupt dann Dailies? Oder wie ihr macht also auch wirklich streng Dailies?
Ja, das Daily Stand-up, das ist bei uns fix. Und
wichtig, total wichtig finde ich das, ja.
Ja, weil also sonst, ich sage immer, Kanban oder Agilität, das ist eigentlich keine Ausrede für, ich habe einen riesen Chaos und nichts im Griff. Sondern Agilität heißt eigentlich, ich hab wenig Regeln, aber die sind sakrosant. Also die werden eingehalten. Und eine der Regeln ist für mich das Daily, damit wir wirklich alle im gleichen Boot sind. Es geht ja darum, das Team stark zu machen, mit dem Team vorwärts zu kommen und nicht einzelne Leute zu managen.
Ja, die Agilität heißt ja, dass ich eben schnell agil Veränderungen wahrnehme und Veränderungen akzeptiere und sie nicht als Niederlage eines Projektes empfinde, was ja beim Wasserfallmodell ja ganz so oft ist, sondern dass ich sage, okay, hier ist eine Anforderung anders, hier ist eine Situation anders und auf die reagiere ich. Und wie sollte ich das tun können, wenn ich eben nicht Dailies habe, damit ich zeitnah auch feststellen kann, dass hier etwas entsprechend geändert werden muss, ne?
Ja, und kommt dazu gerade bei, wir waren immer schon remote unterwegs. Ich bin jetzt seit 1999 bin ich selbstständig. Wir hatten einmal 2 Jahre lang ein Office, sonst nie. Mhm. Und wenn du remote arbeitest, ist das Daily sowieso extrem wichtig, weil sonst du hast ja keine Ahnung mehr, wer woran ist, wer welche Probleme hat. Du hast keinen Austausch mehr und alle arbeiten irgendwie für sich, oder?
Ja, also es ist bei uns, das kann ich auch kurz schildern, meine frühere Firma, die hatte dann mal den Zustand, dass wir einen zweiten Standort aufmachen mussten und dann waren wir nicht mehr in Nürnberg, da war das Headquarter und dann waren wir auch noch in Berlin, später dann auch noch in anderen Orten wie Kempten und da hatten wir aber Agilität bereits eingeführt und natürlich war die Sorge groß, oh Gott, wenn wir jetzt auf mehreren Standorten sind, was machen wir denn mit der Kommunikation? Aber wir haben tatsächlich festgestellt, dass die Teams, die wir standortübergreifend verteilt haben, dass die im Grunde eine höhere Kommunikation plötzlich hatten, als sie getrennt wurden, weil dann war eigentlich allen klar, na, die Bedeutung von Dailies, die Bedeutung über Boards zu arbeiten, sich auszutauschen, die wurde höher und das Remote, also sprich die Trennung der Personen weg von einem Arbeitsplatz, hat bei uns sogar eher dazu geführt, dass die Kommunikation gesteigert wurde, anstatt dass sie runtergefahren wurde, was aber sicherlich auch mit den Regeln der Agilität zusammenhing, dass klar war, ich habe hier Werkzeuge, die kann ich nutzen und die muss ich auch nutzen und die wurden dann auch genutzt.
Genau, finde ich sehr wichtig, eben wenig Regeln, aber die wirklich einhalten.
Ist es denn so, wenn man jetzt bei dir sich vorstellt, dann hast du ja wahrscheinlich Leute, hast ja schon erwähnt, die mit WordPress arbeiten, dann wahrscheinlich auch kreative Kollegen. Würdest du sagen, dass es bei der Agilität, in eurem Fall über Kanban, dass auch alle speziellen Bereiche, also Kreation, Redaktion, Webanwendung, dass auch alle sich beteiligen können? Oder würdest du sagen, na, es gibt schon ganz bestimmte Themenbereiche, ganz bestimmte Professionen, die eignen sich eher nicht für diese Prozesse? Oder sagst du, nein, es geht mit allen?
Bei uns geht es wirklich mit, wir machen alles darüber, von der Planung des Blogposts bis zum Designvorschlag, alles wirklich mit Kanban. Aber eben, ich sehe es wirklich so, wenn es dann im Fall von einem Druck, also wenn es gedruckt wird, das Resultat, dann, wir sind ja keine Druckerei, wir sind einfach Produktionsagentur.
Und gibt es ja dann ab quasi an die Druckerei. Dann,
genau, geben es dann ab.
Das ist die Schnittstelle.
Und darum ist für uns wie klar, also wir selber, wir sind ja IT-nah, wir haben sehr viel Wissensarbeit und da ist einfach, da kannst du nicht linear.
Dann vielleicht noch die letzten 2 Fragen. Die eine, die mich da interessieren würde, ist, wenn du jetzt so in der Branche, du bist ja auch viel unterwegs, deswegen sehen wir uns ja auch immer wieder, wenn du jetzt so mit dem Nachwuchs sprichst, das ist ja auch immer wieder ein Thema, Nachwuchs in dieser Branche wird auch beim nächsten FMP-Podcast ein Thema sein. Würdest du sagen, dass die Leute, die nachkommen, mit dem Thema Agilität schon zusammengekommen sind? Kennen die das? Sind die da eher begeistert? Muss man die dafür überzeugen? Hast du da Erfahrungswerte, wie da der Nachwuchs auf das Thema Agilität im Projektmanagement reagiert?
Das ist schon so, dass man denen das auch erklären muss, weil was die sich nicht gewohnt sind, ist Verantwortung zu übernehmen, auch junge Menschen nicht. Das kommt natürlich auch vom Bildungssystem her, das halt immer noch sehr linear ist und sehr die Person vorne, die weiß alles und ich als Schülerin, Schüler muss einfach hinten her. Und dann plötzlich bei der Agilität werden ja Entscheidungen dort gefällt, wo die Expertise ist und die kann vielleicht bei einem Azubi sein, die Expertise. Und dann ist es für die Person schon komisch, warum die jetzt ihrem Chef sagen soll, wie der Weg richtig ist.
Dann muss man das eigentlich als Chance nutzen. Klar wird das nicht jeder wollen, aber als Chance nutzen für die Personen und den Nachwuchs, der eigentlich auch Spaß daran hat, Dinge selber zu bewegen und selber in die Hand zu nehmen und nicht immer quasi nach oben schauen zu müssen, ihm mitzuteilen, hör mal zu, auch wir in unserer Branche arbeiten mit diesen neuen Methoden und da kommst du von Anfang an in eine andere verantwortliche Position und bist nicht nur Umsetzer. Quasi.
Genau, und das ist eben, das finde ich, ein Mehrwert. Also das
ja,
ist
ja, auch genau. So. Ja. Und die letzte Frage, die ja immer auch gerne vom Kunden kommt, auch mit einem Augenzwinkern jetzt an dich gestellt. Was würdest du sagen? Agilität, macht das die Projekte am Ende schneller, langsamer, günstiger, teurer?
Es macht sie grundsätzlich nicht, vielleicht nicht schneller, aber ich habe am Schluss das, was der Markt braucht. Und nicht das, was der Chef oder die Shareholder wollen.
Ja, das glaube ich auch. Man erlebt es ja oft, wenn dann der Kunde dann so mit einer Begeisterung sagt, jawohl, ich mache mit, denkt er, ab jetzt werden die Projekte pünktlich fertig, was vielleicht vorher nicht geklappt hat. Sage ich auch immer, ich würde sagen, die Qualität steigt und du bekommst das, was du am Ende wirklich haben willst. Von schneller würde ich jetzt nicht unbedingt sprechen. Du hast vielleicht eher die Chance, früher zu erkennen, wo du nicht hin willst. Aber deswegen wird man eben nicht automatisch schneller. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss häufig. Ne? Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Exkurs, Hemmel. Ich glaube, wir haben ja vereinbart, du bleibst jetzt auch noch ein bisschen für den News-Teil da. Wir verlieren dich nicht gleich. Aber schon mal vielen Dank bis an dieser Stelle für dieses Thema und dann hören wir uns gleich zu den Nachrichten.
Sehr gut.
Willkommen zu den News. Ja, Hemme, du bist ja noch da und hast gesagt, du begleitest mich durch den News-Teil. Fangen wir doch direkt mal gleich an. Fokus.de berichtet, der Ukraine-Krieg macht TikTok zu Hashtag WarTalk und unersetzlich für Putins Propaganda. In China als Unterhaltungs-App gestartet, ist TikTok die am schnellsten wachsende Videoplattform weltweit und das drittgrößte soziale Netzwerk hinter Facebook und Instagram. Nicht nur Jugendliche nutzen TikTok, um sich über den Krieg in der Ukraine zu informieren, auch Putins Influencer nutzen fleißig die App. Dann fange ich doch mal damit an. Wir beide haben die 40 schon lange hinter uns. Bist du aktiver TikTok-Nutzer?
Ich habe einen Account, aber ich muss gestehen, ich habe auf meiner aktuellen Hardware die App nicht installiert.
Also bin ich ein kleines Ticken vielleicht besser, dass ich sage, ja, ich habe einen Account und ich habe sie auf der aktuellen Hardware auch installiert. Aber daraus hört man schon, ich bin eben auch kein aktiver Nutzer. Ich habe mich natürlich damit beschäftigt, weil es Teil unseres Jobs quasi ist, da Bescheid zu wissen. Bis jetzt habe ich mich immer damit weggetröstet, dass ich gesagt habe, die Zielgruppe ist noch so jung und meine Kundschaft, für die ich dann in die Beratung gehe, die trifft quasi in aller Regel nicht auf diese Zielgruppe zu, sodass ich mich noch nicht intensiv damit beschäftigen musste. Aber ich glaube, das wird sich jetzt auch ändern. So wie Facebook mal jung war, immer älter wurde, dann war es Instagram. Und ich glaube, TikTok löst das dann auch irgendwann mal ab. Das heißt, dir ist TikTok aber auch beruflich quasi noch nicht ernsthaft begegnet.
Selten. Eine Zeit lang habe ich es benutzt selber, um so kleine Hacks und Tipps, technische so mitzubekommen. Da finde ich es cool. Aber ich weiß jetzt von Verlagen, dass das immer mehr eingesetzt wird tatsächlich. Ich finde das sehr gut, wie du es erklärt hast. Das wird halt das wächst halt mit dem Alter der Anwenderinnen und Anwender. Ja.
Ganz genau. Also die halt TikTok vor 3 Jahren als Achtjährige benutzt haben, die sind dann nun mal jetzt 11 und dadurch interessieren sich natürlich für andere Produkte. und andere Dinge. Ich frage mich aber, ob eben jetzt dieser scheußliche Angriffskrieg der Russen in der Ukraine, ob der nicht dazu führt, dass quasi der Krieg für TikTok so eine Art Beschleuniger wird, weil ja offensichtlich jetzt schon sich die Zielgruppe verbreitert hat. Also es ist ja tatsächlich so, es gibt wohl keine Social-Media-Plattform weltweit, die mehr Berichte, ich will jetzt ganz unabhängig, ob Fake-Berichte, sinnvolle Berichte oder auch nicht, aber mehr Berichte, mehr Hashtags aufweist als TikTok, wenn es um den Ukraine-Krieg geht. Mhm. Das ist doch eigentlich auch ein bisschen ja, verrückt, crazy. Also mich lässt das ein bisschen mit Erstaunen zurück.
Ja, mich auch. Also was man ja sagen muss, ist ein uraltes Sprichwort, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Mhm. Und da glaube ich, da schenkt sich der Westen und der Osten nicht sehr, sehr viel. Was jetzt ja halt speziell ist an diesem Krieg, das ist, glaube ich, der erste Krieg in Europa, der jetzt auch auf den Plattformen abgehalten wird. Das gab es ja, ja nicht früher.
Ja.
Und wenn du schaust, Russland sperrt die westlichen Social-Media-Plattformen, TikTok ist aus China und irgendwie das Krieg, also dort ist auch ein Kampf.
Ja, ja. Und es ist ja also quasi den Kampf um die eigene Wahrheit. Und jetzt habe ich logischerweise, sage ich jetzt mal, eine deutlich höhere Sympathie zu den Ukrainern. Aber mir ist trotzdem klar, dass auch die natürlich auf ihre Art Propaganda betreiben, dass sie ein bisschen besser aussehen. Ich habe gestern von einer sehr schlauen Frau mir sagen lassen bei einem Interview, die meinte, also es wird sicherlich so sein, dass Russland nicht ganz so schlecht aussieht da draußen in der Ukraine, wie wir gerade denken, und die Ukraine nicht ganz so gut aussieht, wie sie gerade dargestellt wird, weil das eben deren Propaganda ist, die natürlich bei uns im Westen im Augenblick ein bisschen besser greift, weil die russische ist für uns ja tatsächlich viel zu plump und viel zu krude, muss man ja sagen. Also so nehme ich es zumindest wahr.
Ja, das sehe ich genau gleich.
Aber für mich war TikTok halt ganz lange, und das ist so bei mir im Kopf hängen geblieben, weil ich glaube, das war eines der ersten TikTok-Videos, die ich eben gesehen hatte, als ich meinen Account live geschaltet habe, nämlich wie, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, diese Germany's Next Topmodel, Heidi Klum. Die Heidi Klum, wie die einen Tanz mit drei anderen in einem, ja, Bikini-Mäntelchen-Überzug macht und da fröhlich vor sich hin tanzt und sich bewegt, und am Ende fallen alle um und lachen, und ich dachte mir, okay, wieder 32 Sekunden meines Lebens für Blödsinn vergeudet. Das ist für mich TikTok, und natürlich hat sich das verändert, keine Frage, aber jetzt ist es die Kriegsberichterstattung. Ich habe jetzt gestern gelesen, es gibt ein Video von einem ukrainischen Soldaten, das bekommt in einer Minute knapp 1 Million neue Views. Also ich meine, das muss man sich ja mal durch den Kopf ziehen. Wenn du in einer Minute fast 1 Million neue Views kriegst, und welchen Sinngehalt hat denn so ein 90-sekündiges Video? Das hat ja quasi nichts mit echtem Informationsgehalt zu tun.
Genau. Aber ich glaube, der Algorithmus bei TikTok ist ja so, dass das, was geschaut wird, wird immer mehr gepusht.
Genau.
Und das nicht
vergrößert nur die Bubble.
Ja. Ja, genau. Extrem gefährlich, auch falsche Informationen zu pushen.
Ja, ja. Also im Grunde, umso emotionaler du etwas gestaltest, desto wichtiger wird es, weil es halt mehr gesehen wird. Emotion kommt an, aber es hat dann eben nichts mehr damit zu tun, ob es halt richtig ist. Das heißt, genau. Das ist ganz dumm gesagt, Katzenaugen, Babys oder leider im Kriegsfalle natürlich heulende Kinder, Mütter, die irgendwie ein Kind beschützen, und dann schreibst noch oben drüber, ein böser Angriff der Russen oder der Ukrainer, ist mir jetzt wurscht. Und schon hat dieses Ding eine hohe Bedeutung, obwohl das Ganze vielleicht überhaupt nichts mit der Wahrheit zu tun hat.
Genau. Ja.
Ja. Also von dem her bleibt doch nur eins, Hemme. Wir beide müssen auch in TikTok aktiv werden, weil dann entsteht ein bisschen mehr Ausgleich durch Intelligenz und Reflexion.
Genau.
Das ist ja immer ein Fehler, wenn dann die anderen außen stehen mit dem Finger hinzeigen und sagen, oh Gott, alles schlimm, und sich nicht beteiligen, weil dadurch wird es nicht besser.
Ja, weil das Format an sich ist ja schon witzig mit diesen Kurzvideos, ja.
Ja, und auf Instagram habe ich auch schon Stories gemacht, und ich meine, man weiß ja, die Stories sind ja die Kopie des TikTok-Videos, weil dann Instagram festgestellt hat, sowas Cooles brauche ich auch. Und ich mache es eigentlich nur auf TikTok nicht, weil ich halt ein alter, weiser Mann bin, ne?
Genau,
Also, liebe Leute, wechselt alle zu TikTok und bringt mal ordentliche Informationen rein. Geo.de berichtet, wie wäre es, das Homeoffice in die verschneiten Welten Lapplands oder auf ein warmes Inselparadies zu verlegen? Viele Sehnsuchtsorte bieten Digitalnomaden die Arbeitsbedingungen, die sie brauchen. Und T3N.de berichtet, Workation sind genau wie Homeoffice nur eine Frage des Mindsets der jeweiligen Führungskräfte. Das muss ich ja ganz kurz erklären. Also Workation ist ja die Kombination aus Work und Vacation. Das heißt, man arbeitet da, wo man Urlaub macht quasi und nicht man arbeitet im Urlaub. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und es stimmt ja eigentlich. Also bis vor 3 Jahren sind regelmäßig vielen Führungskräften wahrscheinlich am ganzen Gesicht die Pustel ausgebrochen, wenn jemand gesagt hat, du, ich würde jetzt mal 4 Tage zu Hause bleiben und komme nur am Dienstag vorbei. Und aus diesem Corona-bedingten Turbo wechselt man ja jetzt schon in die Richtung, Mensch, entspannt euch, und ob ich jetzt zu Hause sitze, 20 Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt oder in Lappland, 2.500 Kilometer entfernt, kann doch dann auch dir egal sein. Das ist ja, ist das ein großer Schritt, den man da verlangt, oder würdest du jetzt eiskalt sagen, und ist doch wirklich das Gleiche?
Ich als Hammer, ich finde es genial. Für mich ist es das Gleiche. Aber ich weiß natürlich, dass es für sehr viele nicht das Gleiche ist.
Ja. Hast du denn die Erfahrung für dich selber machen können, dass du zu Hause effizienter arbeitest? Oder ist eigentlich schon auch die Gefahr des Ablenkens hoch und nicht jeder ist dafür geeignet, weil man braucht auch eine gehörige Portion Disziplin?
Ich bin eigentlich ein bisschen... Wie soll ich sagen, ich bin da ein bisschen die falsche Person, weil ich so häufig sowieso unterwegs war, die letzten 20 Jahre. Also ich war nie einfach tagelang am Produzieren oder so. Von daher kann ich selber an mir jetzt nicht genau sagen, aber was ich in dem Zusammenhang sehr wichtig finde, was eine Entdeckung für mich war, es gibt ja diese Work-Life-Balance und das ist wie... Freizeit und Arbeit konkurrenzieren sich. Wie viel mache ich Freizeit, wie viel Arbeit? Und was wir jetzt bei uns in der Familie versuchen seit ein paar Jahren, ist die Work-Life-Fusion zu leben. Also wie kann ich beides gleichzeitig machen, sodass es mir gut geht, sodass es dem Betrieb gut geht. Und ich finde eben, dieses Workation ist genau in der Richtung gedacht. Wie kann ich das unter einen Hut bringen, das Ganze?
Also ja, wahrscheinlich reden jetzt hier wirklich zwei, die zu nah an dem Thema schon dran sind. Mir geht es ja ähnlich. Ich arbeite ja auch regelmäßig aus nicht zu Hause heraus und bin sehr oft in Thailand und arbeite von dort oder sitze in Wien und arbeite von dort sehr viel. Und für mich macht es tatsächlich keinen großen Unterschied, ob ich jetzt da oder dort sitze. Ganz im Gegenteil. Ich spüre sogar, wie einfach, und das ist ja auch arbeitspsychologisch nachgewiesen, wie mich neue Umgebungen, neue Düfte, Räume, diese Dinge eher inspirieren und motivieren und mich eher von diesem Trott wegbringt, selbst zu Hause immer an den gleichen Arbeitsplatz, sprich Schreibtisch, Küchentisch oder wo auch immer man das dann eben macht, organisiert. Ich kann wirklich sagen, mir gibt das auch wirklich immer so einen Push, so einen Antrieb, auch dann auf mal so schwere Aufgaben, auf die man keine Lust hat, die man so lange vor sich herschiebt, dann bin ich wieder an einem neuen Ort und da gewinne ich tatsächlich nochmal eine andere Kraft. Also ich erlebe das an mir selber ganz aktiv.
Das erlebe ich genau gleich. Und was für mich spannend ist, sage ich immer zu meiner Frau, ich habe mal so 4 Jahre Ökonomie-Fernstudium gemacht und in der Zeit hatte ich so ein Generalabonnement, heißt das bei der Schweizer Bundesbahn. Das heißt einfach, ja, ich glaube Bahncard heißt das in Deutschland, Bahncard.
Ja, genau.
Und dann habe ich einfach zum Lernen, bin ich einfach quer durch die Schweiz gereist, ohne Ziel. Aber genau das, was ich beim Rausschauen aus dem Fenster damals, habe mir sehr viel über Audio gelernt, gehört habe, das weiß ich heute noch. Also in einer anderen Umgebung ist mir irgendwie hängen geblieben.
Ja, also ich hatte letzten November war ich zum Beispiel eine längere Zeit in Bangkok und da musste ich so ein richtig, richtig schweres Papier formulieren. Da war klar, das wird jetzt so ein 80-Seiten-Dokument und ich hatte noch nicht angefangen, ne? So dieses typische, man prokrastiniert die ganze Zeit. Ach, dann mache ich das zuerst und das zuerst. Dann machst du mal ein paar Recherchen und ja, hast mal ein paar Bücher, ein paar Webseiten organisiert. Ah, ich habe schon mal angefangen, aber ich hatte die erste Zeile Text noch nicht geschrieben. Und kaum war ich dann vor Ort, habe mich da in ein richtig schönes Café, habe es mir da gemütlich gemacht, wusste, da ist ein starkes WLAN mit Sicht auf den Fluss, neue Umgebung, neue Temperatur, neues Licht. Und ich habe es da geschafft, ohne mich anzutreiben, einfach den Rechner aufzumachen, das Word-Dokument aufzumachen und angefangen zu schreiben. Mhm. Und ich bin mir ganz sicher, das hatte was mit diesem Ortswechsel zu tun.
Glaube ich
absolut.
Auch.
Ja, absolut. Okay, t3n.de berichtet, Marketing Inception, Frau behauptet, $1,000 für Werbeträume bekommen zu haben. So, also da muss man jetzt wirklich tiefer einsteigen. Offensichtlich hat die US-Brauerei Molson Coors die ultimative Marketinggrenze überschritten und Werbeträume geschaltet. Das behauptet zumindest eine Frau in den USA. Also ich habe die vorhin extra im Vorfeld gefragt, ob du den Artikel auch gelesen hast. Das ist ja schon ein bisschen durchgeknallt. Also die testen gerade noch quasi, wie sie Menschen, also die wissen das freiwillig, also als Testpersonen gewinnen, wie sie Menschen so beeinflussen können, dass sie dann in der Nacht träumen, ich muss jetzt unbedingt nachher ein Bier trinken. Was geht dir da als erstes durch den Kopf als neutraler Schweizer?
Also mir macht es ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Das ist für mich Manipulation. Mhm. Und es steht ja in diesem Artikel auch noch, dass man das Dreamhacking nennt. Und das finde ich eigentlich
das klingt schon blöd, ne?
Ja, aber eigentlich beschreibst du es sehr gut, oder? Wenn ich dich beeinflusse, was du zu träumen hast. Ja, es ist wie Hypnose eigentlich.
Genau, das ist übrigens das, was mir durch den Kopf ging, dass ich gesagt habe, verwenden die so hypnotische Tricks oder da ist nur der Vorteil, Hypnose funktioniert ja alles meines Wissens nach nur freiwillig, also wenn man sich auch darauf einlässt, man kann quasi nicht, wenn man das nicht möchte, hypnotisiert werden. Deswegen sind es ja auch Kandidaten, die ja alle freiwillig ja dabei waren, die wollten das. Ja, also genau. Da kann man ja hoffen, okay, das klappt dann nicht, wenn man es nicht will. Aber zumindest laut Artikel ist es ja keine Hypnose, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern wirklich halt so eine Art Brain-Manipulation, dass es dann klappt. Interessant ist ja nur, ich meine, vielleicht war die Frau einfach super schlau und hat einfach alle über den Tisch gezogen, weil wer weiß schon, was die geträumt hat. Weil die kann ja einfach mal sagen, also habe ich geträumt und kassiert dann Kitsching die $1,000. Wollen wir das einfach mal nicht glauben? Was genau. Uns besser gefällt, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, dabei lassen wir es jetzt stehen. Chip.de berichtet, der Drachenlord ist ein YouTuber, der Unterhaltungs- und Comedy-Videos postet. Knapp 200.000 Menschen haben seinen Hauptkanal abonniert, Stand März 2022. Doch der Drache, der sogenannte, ist in der Metal- und Gaming-Szene nicht nur berühmt, sondern auch berüchtigt. Schaut man sich die Kommentare unter den einzelnen Drachenlord-Videos an, bekommt man den Eindruck, Winkler, so heißt der Kollege, hat mehr Hater als Fans. Also da steckt jetzt eine ganze Menge drin. Der Drachenlord, darüber hatten wir auch kurz gesprochen, ist im deutschen Umfeld natürlich etwas bekannter als bei dir in der Schweiz. Der geht schon seit ein paar Jahren bei uns durch die kleinere, regionalere Presse, aber kam auch schon mal im Heute-Journal vor. Dazu muss man sagen, das ist ein Typ, der ist schon auch, ich sag mal, kognitiv ein bisschen eingeschränkt und auf seine Art super provokant. Und ja, dass man den Menschen nicht mag, wenn man sich seine Posts anguckt, das ist total nachvollziehbar. Was aber dabei halt so spannend ist, ist zum einen, wie sich vermeintlich dann intelligentere Menschen dann halt über ihn drüber setzen und dann sich so weit nicht im Griff haben, dass hier wirklich Belagerungen seines Hauses stattfinden, also so quasi Demonstrationen, und der wohnt ja in einem Ort mit oder wohnte in einem Ort mit 65, 70 Einwohnern, und da kommen da mal 300, die sich organisieren und laufen da quasi zu seinem Haus mit Parolen und werfen wohl auch faule Eier an seine Wände. Also der wird wirklich schlecht behandelt. Zugegeben, seine Posts sind auch unterirdisch. Aber was natürlich hier passiert ist, zum einen, ja, man lässt natürlich über die sozialen Medien einfach jeden alles dummbratzig sagen, okay, oder nicht alles, also alles im legalen Bereich. Und auf der anderen Seite die Menschen, die dann meinen, auch so aggressiv gebündelt als Mob antworten zu müssen. Das ist ja eigentlich ein Problem der sozialen Medien, die natürlich nicht erst seit gestern bestehen.
Das sehe ich genauso. Also diese ganze Hate-Geschichte. Ich sage immer, das, was ich kommentiere, das muss so sein, dass ich das auch ausdrucken könnte und an mein Haus hängen.
Was denkst du, warum da alle Hemmungen fallen?
Also ich denke, das hat mit Adrenalinausstoß zu tun. Und es geht halt so einfach, einen Kommentar abzusenden. Ja.
Und die Anonymität wahrscheinlich auch, ne? Also ich glaube ja wirklich, man müsste, also es ist ein ganz schwieriges Thema, was wir da jetzt aufreißen. Aber mein Gefühl ist wirklich, anonyme Posts machen keinen Sinn mehr heutzutage. Ich weiß aus den Anfangszeiten vom Internet, wo alle gesagt haben so, ah nee, und Free Speech und Anonymität und ich kann dann auch einfach mal so ein bisschen durchfliegen und Anarchie, alles cool. Aber das Internet hat halt mit dem nichts mehr zu tun. Da kann man gerne noch jetzt melancholisch an frühere Zeiten zurückdenken, wo es noch eine ganze Menge Domänen gab, die frei waren und der Firmenname nicht mehr davon abhängig gemacht wird, ob es Domänen noch gibt. Das Internet ist ein erwachsenes, reifes Mainstream-Medium. Und ich finde, da muss man auch einfach andere Regeln zwischenzeitlich aufstellen. Und ich finde es zum Beispiel nicht richtig, dass man eben vollkommen anonym, ohne eine entsprechende Registrierung, ohne Rückverfolgbarkeit Posts bzw. Kommentare absetzen darf. Ich glaube, das wird schon viel ändern, wenn die Leute wüssten, wir wissen, wer du bist.
Ja, das sehe ich genau gleich. Gestern, ich gehe ja so täglich einmal in den Wald, das ist so mein Resetten. Und da habe ich an Metaverse, an diesen ganzen Geschichten rumstudiert und habe mir überlegt, eigentlich ist ja, wenn ich nur noch ein Avatar bin, dann bin ich ja auch nicht mehr eine Person, die wirklich mit ihrem Namen und ihrem Gesicht dasteht, sondern ich bin irgend so eine erfundene Figur. Und das ist eigentlich genau das, was wir ja eigentlich nicht möchten, wenn wir sagen, man darf nicht mehr anonym haten, oder?
Es wird sogar da wahrscheinlich insofern noch schlimmer, denke ich mir oft. Metaverse war jetzt auch hier im Podcast nämlich immer wieder ein Thema. Ich habe es heute extra mal rausgehalten, weil ich dachte, ich erzähle es nicht jedes Mal. Nein, aber daran sieht man, wie relevant es ist. Ich finde das gut, dass du es erwähnst. Daran sieht man, wie relevant es ist. Deswegen spreche ich jetzt auch gern drüber. Weil mir ging das vor allen Dingen auch durch den Kopf. Man merkt ja jetzt schon, wo Metaverse, ich sag mal, wenn du 10 Leute auf der Straße fragst, werden 8 gar nicht wissen, was Metaverse ist und 9,9 werden auch noch keinen Account und nichts haben. Und trotzdem ist es ja schon so, dass richtig fett Kohle gemacht wird. Also es gibt ja schon die ersten Immobilien, die in der Metaverse gekauft wurden. Also Grundstücke werden da schon gekauft von Firmen, wo man weiß, die liegen so gut, da kommen dann mal alle vorbei, wenn sie dann mal auch aktiv werden. Das heißt, da entsteht schon Geld. Es werden schon für Avatare, Kleidung, Features kann man kaufen. Das wird sicherlich alles noch viel mehr kommerzialisiert. Und meine ganz, ganz große Sorge ist ja, das Internet war ja schon auch immer so ein positives, alle sind auf Augenhöhe Prinzip. Ne? Alle haben den gleichen Zugang, alle können dort auch kommunizieren mit den Vor- und Nachteilen, die wir gerade besprochen haben. Aber bei der Metaverse geht es ja jetzt schon damit los, dass wahrscheinlich irgendwann mal jemand sagt, ich hätte gerne eine andere Figur, ich möchte hübscher aussehen und dafür bezahle ich dann wahrscheinlich auch noch. Das heißt, da entsteht ja die Zwei-Klassen-Geschichte. Reiche Leute sehen dann auch noch in der Welt besser, cooler und erfolgreicher aus. Das wird ja auch noch unterstützt. Also ich bin da wahnsinnig vorsichtig, was das Metaverse gerade angeht.
Ja, ich auch, genau. Ja.
Die Frage ist, wird es da dann sowas wie eine Open-Source-Gegenbewegung geben? Davon wüsste ich jetzt aktuell noch nichts, außer den Metaverse eben einmal von Meta, sprich Facebook. Dann gibt es ja noch diesen Spielehersteller, der ja auch so ein Paralleluniversum auf. Also es gibt ja so ein paar Anbieter, die jetzt ja alle für sich so eine Avatar-Welt aufbauen wollen. Da gibt es aber noch nichts, was, glaube ich, so komplett ohne diesen kommerziellen Hauptgedanken unterwegs ist. Was ist deine Einschätzung? Was glaubst du, wird das quasi der Next Level Shit? Also sprich, irgendwann mal ist es klar, dass wir da alle unterwegs sind, wie es halt klar ist, dass wir auf Instagram, TikTok haben wir gelernt und Facebook unterwegs sind. Und zweite Frage, was denkst du, wenn ja, wie lange das noch dauern wird?
Sehr schwierige Frage. Ich selber, ich bin ja eben Elternjahrgangs und ich habe schon sehr viel kommen und gehen sehen. Und ich kann mich erinnern, kannst du dich sicher auch, ein Second Life hieß das, glaube ich.
Ja, natürlich, da war ich sogar unterwegs.
Okay, und das ist für mich ein bisschen Second Life 2.0. Natürlich. Also wir probieren es nochmal, ob es diesmal kommerziell wirklich funktioniert.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das ein vernichtendes Urteil ist, aber ich weiß noch, damals hat man in Marketing und so gesprochen, ja, jetzt gehen die großen Budgets, die gehen jetzt alle nur noch in Second Life und in der richtigen Welt wird niemand mehr und so.
Mhm.
Ja.
Also ich habe damals mit zwei Kunden zu tun gehabt, einem Sportartikelhersteller und einem Verlag, die beide da tatsächlich Geld investiert haben und einen Shop aufgemacht haben und Content produziert haben. Das Ganze wurde aber dann relativ schnell wieder eingestampft, mangels Response. Ich glaube tatsächlich, dass es eine Frage der Zeit war, nämlich der Hardware. Also ich glaube tatsächlich, dass es damals auch daran gescheitert, dass die Hardware noch nicht so weit war. Du hast dickere Bandbreiten gebraucht, die Hardware, Laptop, Handy war, glaube ich, damals noch gar kein Thema, dass Second Life auf dem Handy lief. Nee, glaube ich nicht.
Nein, nein.
Und das ist halt, glaube ich, jetzt anders. Du wirst natürlich auf den heutigen Systemen, Handhelds, Tablets, Smartphones, wirst du das machen können. Und Social Media lebt davon, dass du das unterwegs machen kannst, von überall aus. Die ganzen Virtual Reality Brillen, okay, da hinkt man noch hinterher, weil das ist natürlich auch die Idee, dass dann ja dieses Metaverse natürlich damit auch ganz stark leben wird. Glaube aber tatsächlich, dass eben die Hardwaregrenzen und die Internetzugänge und die Bandbreiten, dass die zumindest diesmal nicht mehr das Problem sein werden.
Mhm. Ja, das stimmt.
Deswegen traue ich ihm da eine größere Zukunft zu. Aber auch hier wieder wird es darauf ankommen, ob die Jugend anspringt. Ich finde,
genau,
es alle. Entschuldigung, ja.
Ich wollte gerade ergänzen, es gibt tatsächlich Strömungen, die ich, weiß nicht, dem Alter und Kultur geschuldet, nicht verstehe.
Ja.
Das sind
ja.
zum Beispiel auch E-Sport. Also finde ich völlig strange, aber das ist definitiv ein Business.
Absolut. In Korea war das, glaube ich, vor 6 oder 7 Jahren schon nach Fußball der zweithäufigst gesehene und zweithöchst budgetierte Sport in Südkorea.
Ja, eben.
Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja undenkbar noch im Augenblick in Deutschland. Also ja, das ist ganz klar eine Frage des Alters. Und ich denke, wenn die Jugend sich auf das ganze Thema Metaverse und deren Derivate stürzt, dann werden die, so wie sie es mit Instagram, Facebook und TikTok gemacht haben, die werden dann da mitwachsen. Mit dem Wachsen kommen die Budgets und dann wird es auch erfolgreich. Ich glaube aber, aktuell ist die Jugend noch nicht drauf reingestürzt, aber ich denke, davon wird ganz, ganz viel abhängig sein. Und dann sind wir eigentlich auch schon schön beim allerletzten Thema für heute, nämlich der rnd.de meldet aus nach 16 Jahren. Jetzt aber wirklich. StudiVZ und MeinVZ werden Ende März vom Netz genommen. Kennst du das überhaupt, StudiVZ?
Ja, kenne ich. Also
ja,
ich war nicht aktiv drauf, aber das ist natürlich klar. Ja.
Du bist ja jetzt auch todtraurig, dass StudiVZ jetzt abgeschalten wird, ne? Ich wusste gar nicht, dass die überhaupt noch online sind. Also ich dachte eigentlich, die waren vor 5, 8 Jahren schon tot.
Genau.
Also Wahnsinn. Wer war? Also wenn irgendjemand von unseren Podcast-Hörern noch ein aktives StudiVZ oder mein VZ-Konto hatte, möge sich doch gerne melden, er darf es auch anonym tun, aber ich würde gerne mal mit ihm drüber sprechen, was er da noch gemacht hat.
Genau.
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, der wird wohl aus dem Spiegel noch zitiert, die Netzwerke seien nach mehr als 16 bzw. 14 Jahren technisch so veraltet, dass ein Weiterbetrieb keinen Sinn macht. Der Satz klingt deswegen auch so schlimm, weil man hat das Gefühl, die haben seit 16 Jahren auch nichts mehr gemacht an der Technik, könnte man meinen. So ist es wahrscheinlich nicht gemeint. Aber ja, also, liebe Leute, sollte noch jemand StudiVZ-Aktien haben, ganz, ganz schnell jetzt noch verkaufen. Sonst kommt da nichts mehr bei rüber. Okay. Hemme, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und deine Kommentare.
Danke dir.
Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und wenn du einverstanden bist, würde ich dich gerne ein anderes Mal zu anderen Themen gerne auch wieder einladen.
Sehr gerne, ich bin wieder dabei.
Und dann berichtest du uns, wo du gerade irgendwo in Europa unterwegs bist und deine Füße frisch in irgendeinem Meer eingetaucht sind.
Ganz genau, dann mache ich so Vacation, oder?
Genau, und dann kannst du berichten, welche Vorteile und ein paar minimale Nachteile mag es vielleicht auch geben. Die gönnen wir dir dann natürlich auch, dass du auch ein paar Nachteile hast und berichtest davon. Genau, vielen herzlichen Dank und wir hören uns, wir werden uns wahrscheinlich demnächst auch mal wieder sehen und ich freue mich und vielen Dank nochmal für die heutige Teilnahme.
Danke auch.
Mach's gut.
Du auch.
Ciao, ciao.
Tschüss.